Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Mikl-Heide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Auch Menschen mit Herzproblemen müssen nicht auf Urlaub und Reisen verzichten, aber sie sollten ihre Reise gut planen, damit sie ihre Gesundheit nicht gefährden. Das fängt mit der Wahl des Reiseziels an. Tropisches Klima, große Höhen, die können zu belastend sein für das Herz. Und sinnvoll ist es, im Vorfeld mögliche Risiken medizinisch abzuklären, auch um zu vermeiden, dass es zu Überlastungen kommt. Wichtig ist natürlich, notwendige Medikamente in ausreichender Menge mitzunehmen und vorher alle Informationen, auch alle wichtigen Informationen zu organisieren. Also wie sind zum Beispiel kompetente Ärztinnen und Ärzte oder spezialisierte Kliniken im Falle eines Notfalls erreichbar? Verreisen mit und trotz Herzerkrankungen, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64 ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Langzeitfolgen von Covid-19. Erste Ergebnisse der Covid-19-Studie helfen bei der Behandlung. Divertikulitis, eine Behandlung mit Antibiotika, bringt selten den erhofften Nutzen. Und Kniearthrose, was bringt das Spritzen von Hyaluronsäure wirklich? Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns eine Facette des Verreisens genauer an. Was gehört in die Reiseapotheke? Und danach widmen wir uns ganz wieder Ihren Fragen und Berichten zum Thema Verreisen mit und trotz Herzerkrankungen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren Experten im Studio vorstellen. Professor Stefan von Häling ist Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Professor von Häling.
Guten Morgen.
Was sind denn, ich meine, ein Problem im Sommer vor allen Dingen ist ja die Hitze. Das ist relativ unabhängig vom Reisen eine große Belastung für das Herz-Kreislauf-System, oder?
Das kann man so sagen. Deswegen kann man im Grunde ja auch für Herzkrankheiten oder für Patienten mit Herzerkrankungen sagen, dass es meist besser ist, im Frühjahr oder im Herbst zu fahren als im Hochsommer, beziehungsweise auch im Winter. Im Winter sollte man auch ein bisschen vorsichtiger sein.
Die Kälte wird immer unterschätzt, ne?
Die Kälte wird unterschätzt, absolut. Die ist fast genauso, naja, gefährlich würde ich jetzt soweit nicht gehen, aber die ist tatsächlich genauso beeinträchtigend oder kann genauso beeinträchtigend sein, wie es die Hitze ist.
Bei vielen Herzerkrankungen hat man früher ja immer so ein bisschen die Leute gebremst und hat gesagt, nee, macht mal besser nicht, schont euch. Und heute ist man dabei und sagt, Bewegung ist ganz wichtig und auch viele Dinge gehen, von denen man früher quasi nur geträumt hätte, nämlich zum Beispiel das Reisen. Gibt es da so einen Perspektivwechsel inzwischen?
Ich glaube, man ist insgesamt liberaler geworden und hat aber auch durch neue Therapien viel mehr Möglichkeiten, die man Patienten anbieten kann. Wir haben exzellente medikamentöse Therapien. Wir haben dadurch, dass wir diese Therapien anbieten können, auch Stent-Implantationen, Herzkatheteruntersuchungen. Wir implantieren ja auch jede Menge Geräte. Dadurch haben sich die Perspektiven für Patienten sehr stark erweitert und hat sich immer Neues ergeben. Das heißt, wir können viel mehr, als wir noch vor 30 Jahren konnten, als dann den Patienten häufig geraten wurde, lieber vorsichtig und lieber den Ball flach halten.
Aber wann gilt nach wie vor Ball flach halten, eher nicht reisen?
Bei Instabilität, das heißt zum Beispiel nach einem Infarkt sagt man mindestens 2 Wochen warten. Man sagt bei
Patienten. Naja, aber ich meine, nach 2 Wochen geht es einem auch noch nicht blendend, oder?
Ja, häufig ist auch die Reha noch nicht abgeschlossen. Das sind Dinge, die muss man im Einzelfall sich einfach anschauen. Aber das sind so die Minimalanforderungen, wo man sagt, nach einem Infarkt eben beispielsweise mindestens 2 Wochen warten. Aber bei Instabilität, das heißt zum Beispiel, wenn stärkere Luftnot bei Belastung besteht, wenn Patienten Probleme haben wie Brustschmerzen, die bei Belastung auftreten, alles was instabil ist, instabile Blutdruckkrisen, also wenn der Blutdruck nicht gut eingestellt ist, das sind auch Dinge, da sollte man lieber vorsichtig sein und auf jeden Fall Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin dort halten.
Sie haben mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ja mal sehr systematisch geguckt, welche Faktoren spielen denn eigentlich eine Rolle beim Reisen und wo könnten Probleme herkommen. Das ist ja sehr viel komplexer, als man erstmal ahnt.
Ja, wir haben das in der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, da bin ich ja einer der Sprecher, da haben wir uns das angeschaut und waren selbst erstaunt, wie viele Faktoren man tatsächlich beachten kann. Und haben die ja zusammengetragen in einer Publikation, die kann man übrigens kostenlos downloaden, bei Nature Reviews Cardiology, allerdings englischsprachig. Und da haben wir, wie gesagt, gestaunt. Und das ist nicht nur die Hitze, von der Sie ja eingangs sprachen, es kommen eben auch Schadstoffbelastungen hinzu, wie Feinstaub, Ozonbelastung. Es kommt dazu Höhenunterschiede. Und wenn Sie eine Stadt nehmen wie Mexico City, dann liegt die Stadt auf über 2200 Metern Höhe, hat eine hohe Luftverschmutzung und es kann eben sehr heiß werden. Und wenn solche Dinge zusammenkommen, dann ist das belastend für den Herzpatienten. Und daher sollte man schauen, welches Ziel kann sich der jeweilige Körper erlauben.
Das heißt ja eigentlich vor allen Dingen, dass die Reiseplanung noch ein bisschen besser und ausgeklügelter sein muss, als sie normalerweise eh schon sein sollte, bei längeren Flügen oder längeren Zielen, die ein bisschen weiter weg sind. Inwiefern macht es Sinn, den Kardiologen mit dazu zu ziehen? Also normalerweise ist der Ansprechpartner der Hausarzt, der kann sicherlich auch gut beraten, wenn es um die Reise von gesunden Menschen geht, aber bei Herzproblemen auch doch lieber den Kardiologen fragen?
Ich denke, es ist eine Frage, wie ausgeprägt die kardiologischen Probleme sind. Vieles kann auch da der Hausarzt beantworten. Aber wenn es dann zu fortgeschrittenen Herzerkrankungen geht, wie eben komplexe Erkrankungen an den Herzkranzgefäßen, wie eben eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz, dann sollte auf jeden Fall der Kardiologe auch dort befragt werden. Und ein gutes Zeitfenster sind da so 4 bis 6 Wochen vor der Abreise.
Wobei, weil man dann genau gucken kann, ist der Zustand stabil oder tut sich da gerade viel? Oder?
Naja, man kann zum Beispiel nochmal ein Belastungs-EKG machen, man kann nochmal einen Ultraschall, also so eine Echokardiographie des Herzens machen und einfach nochmal den aktuellen Status überprüfen, einschließlich vielleicht auch einer Laboruntersuchung. Man kann dann über Impfungen sprechen, die unter Umständen am Ziel nötig sind oder sinnvoll sind. Gerade bei Herzschwäche sagt man ja Pneumokokkenimpfung, Influenzaimpfung, Covid-Impfung. Das sind so die Standards, aber dann muss man vom Ziel abhängig machen, was wird noch gebraucht. Von der Hepatitis bis hin zu, also Sie können sie
Gelbfieber
ja,
oder Gelbfieber sowas. Aber das ist ja nun auch eine sehr belastende Impfung zum Beispiel.
Ja eben, aber man braucht eben auch Zeit, um das vorzubereiten. Und das muss man tatsächlich dann vom Ziel abhängig machen.
Nun hängt auch vom Ziel ab, wie ich irgendwo hinreise. Und dann ist ja immer die Frage, welches Verkehrsmittel bietet sich denn an? Wenn man weitere Strecken reisen will, tendieren viele zum Flugzeug. Das ist ja an sich oft auch weniger strapaziös, aber die Belastungen sind trotzdem da, also schon allein durchs Fliegen an sich, ne?
Weil man also ich glaube, es sind viele, viele Dinge wichtig in dem Zusammenhang. Langes Sitzen ist ein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Und das ist quasi unabhängig davon, womit Sie reisen. Das Flugzeug wird da immer als Paradebeispiel herangenommen.
Aber beim Auto selber Problem oder beim Zugfahren?
Genau so. Das heißt, wichtig ist es, sich zu bewegen. Das gilt fürs Flugzeug, das gilt fürs Auto, das gilt aber auch für den Zug. Wichtig ist eben, sich in Abständen immer wieder mal zu bewegen. Und im Flugzeug ist, ja, das haben wir zum Beispiel dann gefunden, als wir unsere Publikation gemacht haben, das Risiko, eine Thrombose zu bekommen, ist ja nicht sehr hoch, aber es ist doppelt so hoch von nicht sehr hoch, wenn Sie am Fenster sitzen im Vergleich zu dem Gangplatz.
Hoch, wie kommt das? Weil man weniger aufsteht?
Weil man sich wahrscheinlich eine Hemmung hat, dass man immer fragen muss, darf ich mal durch? Und das sind solche Dinge. Das heißt, Herzpatienten sitzen da tatsächlich am Gang besser als am Fenster.
Okay, wusste ich auch noch nicht.
Ja, da haben wir auch drüber gestaunt, wie gesagt.
Ja. Thrombose vorbeugen, sollte man schon dran denken, dass man da Maßnahmen ergreift?
Unbedingt. Also das Wichtigste ist tatsächlich, also die asiatischen Airlines, die sind da ja sehr gut drin und geben Hinweise, wie man die Füße bewegen soll, so die Muskelpumpe in den Beinen aktiviert. Das heißt, man kann auch am Platz einfach dadurch, dass man trinkt, nichts Alkoholisches am besten, sondern Flüssigkeit trinkt am Platz und dazu eben Bewegungen in den Unterschenkeln, in den Beinen, einfach die Füße hin und her wippt. Dadurch kann man die Muskelpumpe aktivieren und das Thromboserisiko reduzieren. Medikamentös kann man natürlich auch was machen. Man kann mit Heparinspritzen arbeiten. Das sind aber Dinge, die sollte man dann eben nach dem individuellen Risiko entscheiden und mit dem Arzt besprechen. Aber für mich ist immer wichtig, ich habe das so gemacht früher, als ich noch sehr viel unterwegs war. Momentan wird es gerade wieder ein bisschen mehr, dass ich immer nach einem Film im Flugzeug auf Langstrecke bin ich dann ein bisschen rumgewandert, 5 Minuten. Das heißt, wenn man alle 2 Stunden dann tatsächlich mal ein paar Minuten Bewegung hat, ist, glaube ich, ganz gut.
Auch wenn man fragen muss, darf ich mal eben durch?
Auch dann.
Das andere, Stützstrümpfe.
Stützstrümpfe sind auch was Sinnvolles, absolut, weil die auch eben den Rücktransport des Blutes in den Beinen aktivieren und unterstützen. Und das ist ja eben die Krux bei der Entstehung von Thrombosen, dass dieser Rücktransport nicht funktioniert. Und das kann man, wie gesagt, Flüssigkeit, Bewegung, Stützstrümpfe, das ist genauso gut. Mhm.
Die Luft in Flugzeugen ist oft sehr trocken.
Die Luft ist sehr trocken. Das trägt auch dazu bei, dass das Thromboserisiko steigt. Und was man auch nicht vergessen darf, der Druck im Flugzeug. Sie fliegen zwar auf 10.000 Meter Höhe, der Druck im Flugzeug, der wird so auf 2.500 Meter reguliert. Aber dieser Höhenunterschied, den man da noch hat, der führt dazu, dass das sympathische Nervensystem aktiviert wird. Das heißt, der Puls wird so ein bisschen schneller. Das ist so ein leichter Stressmoment. Und auch das führt dazu, dass über den Druckunterschied und auch über die dünne Luft, da wird zum Beispiel auch die Harnausscheidung, also die Urinausscheidung aktiviert. Und das wiederum führt dann dazu, dass man mehr Wasser verliert. Deswegen ist Trinken wichtig.
Jetzt haben wir über die Belastung sozusagen bei dem Transport von A nach B gesprochen, aber häufig sind es ja die Schnittstellen, die sehr anstrengend sind. Also was mache ich mit dem Gepäck, wo gebe ich das auf, wie viel mag ich überhaupt oder wie viel kann ich auch tragen? Was muss man davor im Vorfeld bedenken?
Ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Am Flughafen, das ist einfach Stress. Vom Check-in, da steht man in der Schlange, hat vielleicht Sorge, wenn man nicht früh genug da ist. Komme ich rechtzeitig rein? Das macht Stress, auch wenn es nur sehr unterschwellig ist zum Teil. Auch die Sicherheitskontrollen, das macht dann wieder Stress, wenn da endlose Schlangen man gegenwärtig wird und dann eben nicht sicher ist, komme ich rechtzeitig hin, klappt alles. Deswegen kann ich auch da nur empfehlen, das kann man ja fast allen empfehlen, nicht nur Herzpatienten, aber wirklich früh da sein, um diesen Stress zu reduzieren und nicht so viel mitnehmen. Also wir haben auch, da haben wir so ein bisschen drüber schmunzeln müssen, da gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, dass Frauen nehmen deutlich gern mehr mit als Männer. Und da kann man nur sagen, nicht übertreiben bei dem, was man einpackt.
Also wenn man seinem Herzen was Gutes tun will, eher weniger einpacken.
So ist
oder
es.
Leichte Klamotten.
So ist
es. Gibt ja oft auch viele Sachen, die entweder geschrumpft worden sind und besonders klein und leicht sind. Da sollte man auch drüber nachdenken dann.
Aber eine Sache, die ich am liebsten würde ich die dreimal sagen während der Sendung, ist immer Medikamente und wichtige medizinische Informationen ins Handgepäck. Also ich bin vor 3 Wochen zurückgekommen aus Barcelona und mein Koffer ist immer noch nicht da.
Okay, ja, also das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Auch genug Medikamente mitnehmen ist wichtig, ne?
Auch genug Medikamente mitnehmen. Es kann sich was verzögern. Also nicht einzeln abgezählte Tabletten für genau die Zahl Tage, sondern immer noch ein bisschen Reserve dabei haben, damit, falls sich irgendwas verzögert, damit man da tatsächlich gewappnet ist.
Ein Punkt in der Studie, die Sie mit veröffentlicht haben, ist mir aufgefallen, da war ich erstmal sehr verblüfft. Da ging es um die Luftqualität an dem Ort, wo man hinreist. Da kommt man erstmal nicht hin drauf. Also dicke Luft, klar, ist nicht gut, ist aber ein Faktor von vielen.
Ist ein Faktor von vielen. Auch da gibt es interessanterweise gute Studien dazu. Die sind teilweise schon 10, 15, 20 Jahre alt, wo gesehen wurde, dass die Ozonkonzentration dazu führt, dass wenn sie erhöht ist, die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte steigt. Das Gleiche gilt für Feinstaubbelastung. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Ziele ansteuern, fällt mir spontan jetzt Peking ein, wo Sie daran denken.
Das ist aber auch extrem.
Das ist ein Extrembeispiel wahrscheinlich. Aber wenn Sie solche Beispiele nehmen, dann haben Sie da extrem hohe Smogbelastungen mit Feinstaub, mit Ozon und Pipapo. Und das ist eine große Belastung für den Kreislauf. Da gibt es gute Webseiten, wo man nachschauen kann, nach dem eigenen Reiseziel, wie ist da die Belastung vor Ort.
Kann man mit den Werten dann was anfangen oder kann man dann nur sagen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wirklich dicke Luft ist?
Es gibt eine Webseite, wenn Sie da zum Beispiel Peking eingeben, da kriegen Sie tagesaktuell kriegen Sie die Belastung mit Feinstaub und auch eben mit Ozon. Und dann ist da so ein Mannequin daneben, das hat teilweise eine Gasmaske auf und am anderen Tag lächelt es. Das heißt, da ist das dann auch gut interpretiert.
Hm, aber ich meine, Peking ist wahrscheinlich nicht das häufigste Reiseziel. Also wie groß ist dieser Faktor Luftverschmutzung?
Ich würde ihn tatsächlich nicht unterschätzen. Also gerade im asiatischen Raum haben sie doch einige Ziele, die mit einer erhöhten Luftverschmutzung einhergehen. Aber das gilt wahrscheinlich auch für viele Städte, zum Beispiel, wenn sie nach Lateinamerika fliegen wollen. Wir hatten Mexiko-Stadt gerade erwähnt. Auch das ist ein Beispiel. Da haben sie häufig eben eine sehr starke Luftverschmutzung. Aber gerade in den Großstädten eben. Ja,
der andere Faktor war eben die Höhe. Warum ist Höhe erstmal problematisch?
Ja, Höhe ist problematisch aus mehreren Gründen. Das eine ist, der Körper reagiert ja auf die Höhe. Das heißt, wenn Sie an einen Ort mit großer Höhe fliegen, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Mexico City, dann haben Sie über 2000 Meter Höhe. Das heißt, da ist der Sauerstoffdruck oder der Luftdruck ist dort geringer. Entsprechend ist auch der Sauerstoffpartialdruck dort geringer. Und das heißt, der Körper muss sich daran gewöhnen, dass er mit einem weniger an Sauerstoff trotzdem die gleiche Leistung bringen muss. Und dafür braucht er unter Umständen ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen.
Wie schnell geht das?
Naja, also ich habe eine Mitarbeiterin aus Mexiko und die sagt immer, wenn sie nach Hause fliegt, dann muss sie sich daran gewöhnen, dass sie 2-3 Tage quasi sich so ein bisschen flau im Kopf fühlt. Mhm. So kann man das, glaube ich, nennen, dass man einfach diesen Unterschied merkt. Und dazu kommt dann aber auch, dass diese Höhenunterschiede Wirkungen haben, zum Beispiel, was ich vorhin sagte, auf die Urinausscheidung. Das heißt, es gibt eine sogenannte hypoxische Diurese. Dadurch, dass weniger Sauerstoff da ist, merkt der Körper das, möchte gerne Flüssigkeit ausscheiden, um dann einfach dickeres Blut zu haben und damit den Sauerstoff besser transportieren zu können. Mhm. Und das sind so verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen.
Wie sieht das aus bei Menschen, die also Probleme mit den Atemwegen haben und dem Herzen, das kommt ja häufig vor.
Ja, das ist sehr, sehr häufig. Also wenn Sie Patienten mit Herzschwäche, da haben zum Beispiel ungefähr ein Drittel hat auch eine COPD. Und das sind natürlich besonders vulnerable Patientengruppen, die extrem empfindlich auf solche Unterschiede reagieren können. Das heißt, auch da sollte man dann planen, sich einige Tage auch zu adaptieren. Also man sagt zum Beispiel auch beim Steigen von Höhen, wenn Sie eine Bergexkursion machen, meinethalben. Da haben wir über die europäische Gesellschaft, gibt es dort Empfehlungen, dass Sie nicht mehr als 250 Meter pro Tag ansteigen sollten und solche Dinge. Da gibt es dann tatsächlich für verschiedene Krankheitsstadien gibt es da verschiedene Empfehlungen dazu. Aber das sind wirklich sehr detailreich, wird das dann, wenn man da erstmal reingeht.
Aber es macht schon Sinn, wenn man sowas plant, dass man dann sich auch die Informationen holt und sich an die Tipps hält.
Ja, aber es ist nicht unbedingt immer leicht, sich solche Tipps zu holen, weil nicht jeder Hausarzt beschäftigt sich nur mit der Reisemedizin. Das ist ja mehr so ein Spleen, den der eine mehr und der andere weniger hat. Solche Dinge wie Impfungen, die sind tatsächlich Standard, das wissen Hausärzte. Aber wenn es dann
Ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass man überhaupt an die Standardimpfungen denkt, ne?
Also, absolut, absolut. Ja. Aber wie gesagt, also wenn es um einzelne Reiseziele geht, sich da dann reinzuarbeiten, das ist ja sehr arbeitsaufwendig und das ist teilweise dann einfach zu viel verlangt für den Hausarzt genauso wie für den Kardiologen.
Und oft ist es ja so, dass dann nur bestimmte Aspekte in den Blick genommen werden. Also beim Zentrum für Reisemedizin zum Beispiel, da stehen dann die Infektionskrankheiten im Vordergrund. An welche Zusatzimpfung muss man denken? Aber da wird man keine Herzgesundheitstipps finden.
Das ist richtig.
Für die einzelnen Länder.
Das ist richtig. Also zum Beispiel, also wer da für Herzpatienten eben gute Informationen bietet, ist die Webseite der Deutschen Herzstiftung. Wir haben da vor kurzem auch einen Podcast gemacht. Da ging es um Verreisen mit Herzschwäche. Und da finden Sie zum Beispiel gute Informationen, die hilfreich sind.
Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen, fragen sich immer, muss ich besonders vorsichtig sein?
Wir haben mein Schwerpunkt, in dem ich arbeite, ist ja die Herzschwäche, die Herzinsuffizienz. Und da sind viele Patienten, die solche implantierten Devices tragen, das heißt Herzschrittmacher, Defibrillatoren und solche Dinge. Und Da ist dann schon zum Beispiel, wenn Sie am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehen, da ist immer die Angst, kann da dieser Metalldetektor zu Problemen führen. Da haben wir gesagt, der Schrittmacherträger kann durch den Metalldetektor durchgehen. Er muss allerdings, soll da nicht stehen bleiben, sondern einfach nur mit einem zügigen Schritt durchgehen. Wenn man sich unsicher ist, das Sicherheitspersonal darauf hinweisen, dass man Schrittmacherträger ist.
Also es wäre ganz gut, dass man eine Bescheinigung mit hat dann, oder was?
Absolut, auch das.
Und wenn man nicht zügigen Schrittes durchgehen kann, weil jemand sagt, halt, da wollen wir nochmal genauer gucken?
Dann ist es zum Beispiel auch möglich, dass man sich ja auch durchsuchen lässt. Das wird ja am Flughafen auch gemacht. Dann muss man gar nicht durch diesen Metalldetektor. Was nicht gut ist, ist, wenn dieser Metalldetektor,
diese mobilen Geräte,
wenn das mehrfach über den Schrittmacher hin und her geschwenkt wird, das kann tatsächlich zu einer Interferenz oder zu einer Störung des Gerätes führen. Das ist was nicht Gutes. Deswegen dann spätestens darauf hinweisen, ich bin Schrittmacherträger.
Gilt für Herzschrittmacher und Defibrillatoren.
Auch für sogenannte Zweikammer-Schrittmacher. Es gibt ja inzwischen einiges, was wir als Kardiologen da implantieren.
Ja. Reisen mit und trotz Herzerkrankung, unser Thema heute. Und unser Studiogast, Professor Stefan von Helling vom Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir haben schon ein bisschen über die Fragen drüber geguckt. Herr von Helling, ein Hörer aus München fragt, er und seine Frau haben einen Herzschrittmacher. Das Reiseziel liegt 200 Höhenmeter über dem Brennerpass. 3 Tage Aufenthalt sind geplant. Könnte die Höhe ein Problem werden? Der Hörer ist 90 Jahre und seine Frau 88.
Ja, ich glaube, das liegt vor allem erstens in der persönlichen Fitness. Da liegt, glaube ich, der Hund begraben, wenn man so will. Und jetzt muss man sagen, der Brennerpass ist ja nicht massiv hoch. 1300 Meter haben wir da gerade gefunden. Beziehungsweise wenn Sie noch 200 Metern drauflegen, dann sind Sie vielleicht maximal bei 1600 Meter. Das sind Höhenmeter, die jetzt nicht so eine große Beeinträchtigung erwarten lassen. Für mich ist da eher die Frage, warum wurden die Schrittmacher implantiert? Was ist sozusagen die Grunderkrankung? Kann da ein Problem auftreten? Was häufig ganz gut ist als Leitplanke, wenn man so will, ist die Frage, wie ist die Sauerstoffsättigung am Boden? Wenn die Sauerstoffsättigung am Wohnort über 90% liegt, dann besteht meistens auch ein geringes Risiko, dass Probleme bei höheren Höhenlagen auftreten. Aber wie gesagt, die Höhenlage von hier 1600 Metern, die macht mir da relativ wenig Sorgen. Da eher die Frage nach der Grunderkrankung und das würde ich dann eben nochmal mit dem behandelnden Arzt besprechen.
Und die andere Frage ist, wie gut ist man zu Fuß?
Das meinte ich mit der persönlichen Fitness. Ja. Das ist 90 Jahre ist eben auch nicht mehr 20. Das heißt, da ist dann eben auch die Frage der persönlichen Fitness. Ich habe Patienten, die sind mit 90 noch total fit. Anderen, da geht es da deutlich schlechter. Und das muss man davon natürlich auch abhängig machen.
Gibt es besondere Gesichtspunkte für das Reisen nach einem Klappenersatz, also einem Ortenklappenersatz? Nach welcher Zeit kann Bergwandern wieder möglich sein, fragt uns ein Hörer per Mail.
Auch da ist immer die Frage, erstens, warum wurde die Klappe ersetzt? Was für ein Modell von Klappe ist es? Wenn es eine Klappe ist, die vor 15, 20 Jahren bereits ersetzt wurde, dann ist es meistens eine mechanische Klappe. Das heißt, da ist dann die Begleitmedikation wichtig. Da wird ja häufig eine Blutverdünnung eingenommen. Nach der OP an sich sagt man 3 Wochen warten. Wahrscheinlich, davon gehe ich jetzt beim Hörer aus, ist die OP schon länger her. Das heißt, da ist nicht diese 3-Wochen-Grenze eine relevante, sondern eher auch die Frage der persönlichen Fitness für das Bergwandern. Mir würde jetzt eine Kontrolle mit Echokardiographie, also mit Ultraschall reichen. Und wenn die Klappe da eben in Ordnung ist, dann spricht auch nichts gegen Bergwandern. Aber auch da ist für mich immer so die Frage, was sind die geplanten Höhenmeter? 5000 Meter Höhe ist was anderes als 2000 Meter. 2000 Meter würden mir da weniger Sorgen machen.
Ja. Aus Wiesbaden hat uns Herr Eismann angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Hören Sie mich?
Wir hören Sie wunderbar.
Genau. Liegen Erkenntnisse über eine Gefährdung durch eine transitorische ischämische Attacke vor, unter besonderer Berücksichtigung einer Schlafapnoe?
Das sind natürlich sehr komplexe Fragen. Also eine transitorische ischämische Attacke ist ja so eine Art kleiner Schlaganfall.
Jawohl.
Und das ist häufig eben doch ein Vorbote für einen Schlaganfall, der droht. Das heißt, da wäre dann mir schon wichtig, dass Sie vielleicht in dem Fall ja eben auch gut vorbereitet auf Reisen gehen, damit zum Beispiel eben eine Blutverdünnung vorhanden ist und das entsprechend abgesichert wird. Bei der Schlafapnoe, da sind ja die Geräte inzwischen relativ klein geworden. Und da kann man dann häufig das Gerät mitnehmen. Also jetzt eine lange
Reise. Gibt es auch als Reisevariante? Etwas kleiner, kompakter?
Wie gesagt, die Geräte an sich sind ja inzwischen sehr klein geworden und sind durchaus transportabel. Also ich glaube, es ist keine gute Idee, jetzt auf Fernreisen zu gehen und da dann zum ersten Mal auszuprobieren, wie geht es denn ohne Gerät. Das würde ich wahrscheinlich eher vermeiden und dann dazu tendieren, lieber das Gerät mitzunehmen.
Ich habe das Gerät noch gar nicht. Ich bin da erst in den ersten Zügen und höre sehr unterschiedliche Signale. Deswegen würde ich mich gerne bei Ihnen schlau machen. Die einen reden von grob fahrlässiger Vernachlässigung, wenn ich so ein Screening mitmache oder so eine Schlafgeschichte und werde dann ohne Gerät nach Hause geschickt. Ja? Und die anderen meinen, das wäre gar nicht so wild.
Was meinst du, Sie meinen eine Untersuchung im Schlaflabor oder was?
Schlaflabor, genau.
Ja, sehen Sie, da muss man auch bedenken, dass unterschiedliche europäische Länder gehen mit der Diagnose völlig unterschiedlich um. In Deutschland sind Schlaflabore ein bisschen en vogue. Es wird viel in Schlaflaboren untersucht. Die Wartefristen sind lang. Sie warten ja 6 Monate auf einen Termin im Schlaflabor. Wenn Sie in England mit der gleichen Diagnose daherkommen, dann finden Sie wahrscheinlich gar kein Schlaflabor, weil das Interesse an der Erkrankung viel geringer ist. Das heißt, viele Patienten erzählen mir, dass es ihnen, wenn sie tatsächlich so ein Schlafapnoe-Gerät dann angepasst bekommen haben, dass sie einfach den Unterschied merken, dass es ihnen besser geht, dass sie nicht mehr so müde sind und sich fitter fühlen. Ob das jetzt tatsächlich etwas ist, was langfristig hilft, weil es die Lebenserwartung erhöht, das kann Ihnen keiner wirklich beantworten. Und das hängt immer sehr von der Grunderkrankung ab. Also einen Patienten mit einer Herzschwäche rate ich immer zu dem Gerät, weil wir da wissen, die Patienten profitieren sehr. Aber das ist tatsächlich sehr individuell.
Hm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Assmann und Grüße nach Wiesbaden. Wir haben per Mail noch eine Frage bekommen von einem Hörer, der fragt, wie schädlich kann das Trinken von Brunnenwasser im Urlaub sein? Vielleicht sollen wir das ein bisschen verallgemeinern. Also die Ernährung im Ausland kann tatsächlich ein Faktor sein, den man bedenken muss, ne?
Ernährung ist generell ein Faktor, den man bedenken sollte, weil man sich im Urlaub ja häufig mit völlig anderen Ernährungsgewohnheiten auseinandersetzt.
Und sei es wie hier Brunnenwasser.
Sei es wie hier Brunnenwasser, das stimmt. Brunnenwasser, da wäre meine größte Sorge, dass man sich da eben einen infektiösen Keim holt, der zu Durchfallerkrankungen führt. Mhm. Die berühmte Montezumas Rache, von der man spricht, wenn es zu so einer Reisediarrhoe kommt. Das sind ja Dinge, die belasten Herzpatienten unter Umständen sehr.
Und noch mehr als andere Menschen auch schon, ne? Also die dann auch richtig platt sein können.
Jeder ist belastet durch eine Reisediarrhoe, aber wenn Sie eben einen vorgeschädigten Kreislauf haben, dann dieser Wasserverlust, der kann eben gerade für das Kreislaufsystem sehr belastend sein. Also ich kann nicht aggressiv zum Trinken von Brunnenwasser raten.
Dann sollte man das, was man zum Kochen und Trinken braucht, vielleicht doch als aus der Flasche nehmen und dann in solchen Regionen, wo die nicht an das offizielle Wassersystem angeschlossen sind. Verreisen mit und trotz Herzerkrankungen. Unser Thema heute, unser Studiogast, Professor Stefan von Helling von der Universitätsklinik in Göttingen. Und er wird gleich auch weiter Ihre Fragen beantworten. Vorher wollen wir uns einen Aspekt nochmal genauer angucken, wenn es um Medikamente geht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wer mit einer Herzerkrankung in Urlaub fährt, der sollte auf jeden Fall seine speziellen Medikamente mitnehmen. Aber was gehört sonst noch in die Reiseapotheke rein? Barbara Weber hat sich bei einer Apothekerin in Köln beraten lassen.
Wir fragen erstmal, wie viele Personen mitkommen, wie alt die Personen sind. Gerade wo wir hier in Sylt sind, sind viele Kinder mit dabei. Und nicht zu vergessen, in welches Reiseland es geht, weil davon ist abhängig, was wir empfehlen.
Das ist in den meisten Fällen ausreichend Sonnenschutz, so die Apothekerin Laura Rodosek von der Apotheke am Questerhof in Köln-Sylt. Ganz oben auf der Liste stehen noch leichte Schmerzmittel, die zudem gegen Fieber wirken. Für die Anreise mit dem Auto wichtig.
Was gegen Übelkeit. Viele leiden beim Serpentinenfahren unter Übelkeit. Je nachdem, wohin man geht, hat man Probleme mit der Verdauung vielleicht. Da gibt es so eine klassische Hefekultur, die man nehmen kann, die dann unsere Verdauung unterstützt, dass es da nicht zu Durchfällen kommt.
An vielen Ferienorten ist es gut, Antimückenspray oder Creme dabei zu haben.
Die dann ab dem zweiten Lebensmonat schon genommen werden dürfen.
Sind die Kleinen schon älter, kann ein Erste-Hilfe-Set hilfreich sein.
Wird von vielen Unikliniken auch empfohlen, gerade für Kinder oder jüngere Heranwachsende, die doch noch ein bisschen aktiver sind, auch im Urlaub, da dann so einen Überblick mitzuhaben, was Pflaster, was Desinfektionsmittel angeht, was aber auch eine kleine Schere beinhaltet, um alles zurechtzuschneiden, sterile Verbände, falls es dann doch mal wilder zugeht.
Reisende mit Vorerkrankungen sollten beachten,
gerade wenn es auch in heiße Länder geht, wirklich nur die benötigte Menge mitzunehmen, plus natürlich noch einen Puffer, falls man einen Flug nicht erwischt, falls man noch ein bisschen länger da bleiben muss, aber nicht zu viel mitzunehmen, wenn es nicht normal gelagert werden kann bei bis zu 25 Grad, weil man das Medikament danach wegschmeißen muss, ne, oder man eben nicht sicherstellen kann, dass das noch wirkt.
Für Medikamente, die gekühlt werden müssen, gibt es Boxen.
Die garantieren für einen gewissen Zeitraum bis zu 24 Stunden, das auf 2 bis 8 Grad zu halten.
Und noch ein Tipp hält die Apothekerin bereit.
Viel Spaß zu haben, gesund wiederzukommen, auf sich aufzupassen und gerade in Corona-Zeiten vielleicht noch mal ein kleines Handdesinfektionsmittel dabei zu haben.
Und?
Und Masken, genau das auch, ja.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, Reisen in Corona-Zeiten, da muss man natürlich auch, brauchen da Herzpatienten besondere Tipps noch, also dass sie auch einfach wissen, nicht nur wissen, welche Regeln gelten vor Ort im Land, sondern worauf sollte ich persönlich achten?
Na, persönlich achten, wir hatten schon über Impfungen gesprochen. Ansonsten hatten wir über Ernährung gesprochen. Das sind ja Punkte, die für die Patienten wichtig sind, weil zum Beispiel salzreiche Ernährung ist ein Problem. Weil das führt dann eben zu einer Veränderung des Wasserstoffwechsels und zur Veränderung der Ausscheidung. Das heißt, alles, was...
Das heißt, es gibt Effekte auf den Blutdruck.
Es gibt Effekte auf den Blutdruck. Auch das kann durchaus möglich sein. Man darf jetzt diese Salzeffekte nicht überschätzen. Es gibt ja immer die Regel, 6 Gramm pro Tag und möglichst nicht drüber. Und wenn sie das langfristig eben überschreiten, dann führt das zu Blutdruckveränderungen. Kurzfristig ist das nicht so ein großes Problem. Aber ein instabiler Körper oder ein instabiler Kreislauf, da kann es schon sein, dass eine komplett veränderte Ernährung dazu führt, dass dieser Kreislauf instabil wird. Und dazu gehört eben eine Veränderung des Trinkverhaltens. Vielleicht wird mehr Alkohol getrunken als zu Hause, weil man ein bisschen mehr feiert. Oder wie gesagt, der Salzkonsum ändert sich. Und dann kommt dazu, dass gerade bei der Medikamenteneinnahme ja auch, man fährt ja häufig gerne in die Sonne und fährt nicht dahin, wo besonders viele Wolken sind. Dann führt bei der Medikamenteneinnahme diese Sonneneinstrahlung unter Umständen zu sogenannter Photosensitivität. Das heißt, dass die Haut reagiert an den Stellen, wo die Sonne besonders intensiv einstrahlt.
Welche Medikamente sind da besonders prädestiniert, dass die Haut empfindlicher wird?
Na, als wir unsere Arbeiter zusammengestellt haben, haben wir festgestellt, diese Liste ist endlos lang, das muss man wirklich sagen. Der Klassiker ist Amiodaron. Das liegt aber daran, dass fast die Hälfte der Patienten...
Wann wird das gegeben?
Amiodaron ist ein Medikament, das wir als Kardiologen einsetzen, um bestimmte Rhythmusstörungen, zum Beispiel Vorhofflimmern, zu behandeln. Das heißt, es ist ein Medikament, es hat eine Zahl von möglichen Nebenwirkungen und bis zu der Hälfte der Patienten reagieren mit dieser Photosensitivität.
Wie äußert sich das, diese Photosensitivität?
Ganz unterschiedlich. Das kann von
also kriegt man dann schneller Sonnenbrand?
Ja, es kann von einem Sonnenbrand sein, der sehr intensiv ist, bis aber auch zu einer langfristigen Verfärbung der Haut. Das heißt, es kann zum Beispiel im Gesicht kann es zu so ja fast violetten Hautveränderungen kommen. Das ist aber nichts, was sich akut einstellt. Also nur weil sie in den Urlaub fahren, werden wir jetzt nicht alle blau. Sondern es geht mehr darum, dass langfristige Sonneneinstrahlung da zu Veränderungen an der Haut führt. Aber im Urlaub, wie gesagt, kann es zu intensivem Sonnenbrand kommen, bis zu Verbrennungen der Stufe 2. Und das sind schon dann intensive Sonnenbrände.
Aber hilft es denn gegenzusteuern, also dass man eben besonders gut auf Sonnenschutz achtet?
Absolut. Und das ist eben der entscheidende Punkt.
Heißt dann mehr Creme oder auch langarmige Klamotten anziehen und einen kleinen Hut mit Sonnenschirm oder sowas?
Sowohl als auch. Also es ist einerseits eben ein hoher Lichtschutzfaktor ist sinnvoll an den unbedeckten Körperstellen, also an den Armen, im Gesicht. Und da würde ich dann schon sagen, Lichtschutzfaktor 30 oder 50, so in diese Richtung. Und dazu kommt, dass möglichst auch die Haut eben bedeckt werden sollte. Die Sonnenexposition am besten auch zeitlich beschränken, nicht in der Mittagssonne rausgehen, sondern dann eher eben zu den späteren Zeiten, wenn die Sonne nicht mehr so intensiv ist. Aber Sie hatten auch noch gefragt, welche Medikamente eben noch zu einer Photosensitivität neigen. Und das ist zum Beispiel auch das Hydrochlorothiazid. Das ist so ein harntreibendes Medikament, was wir auch häufig verwenden, auch in der Blutdrucktherapie. Aber auch so die Standardmedikamente wie ACE-Hämmer zum Beispiel, also Enalapril, Ramipril, auch die können zu solchen Photosensitivitätsreaktionen führen. Da ist es aber viel seltener als bei den anderen beiden genannten.
Wenn die Sonne viel und lange scheint, wir haben es gerade angesprochen, ist ein Problem eben die Photosensitivität, aber meistens ist es in diesen Ländern dann auch wärmer. Wir sollten nochmal genauer gucken auf die Effekte von Hitze. Also wann führt Hitze auch dazu, dass man bei den Medikamenten ein bisschen nachjustieren muss, also gerade bei Blutdruckmedikamenten?
Naja, mir sind da vor allem Dinge wichtig, wie eben erhöhte Wasserausscheidung oder erhöhter Wasserverlust, kann man ja fast sagen. Und es gibt eine ganze Zahl von Faktoren, die zu Flüssigkeitsverlust führen. Das ist einerseits Hitze, andererseits ist es aber auch zum Beispiel Alkoholgenuss oder auch Kaffeegenuss, weil beides, Alkohol und Kaffee, die sind ja harntreibend.
Ach so, Kaffee auch.
Kaffee auch, ja, Kaffee auch. Es wirkt harntreibend. Dann haben Sie häufig eben harntreibende Medikamente. Dazu gehören eben das, was ich gerade sagte, diese Diuretika, also Hydrochlorothiazid, Torazemid. Das sind solche Diuretika, die dazu führen, dass die Wasserausscheidung steigt. Und Sie haben aber auch Faktoren wie erhöht starke Höhe. Die führt dazu, dass über diesen Sauerstoffmangel, der in größerer Höhe herrscht, wird mehr Flüssigkeit ausgeschieden. Dann, was wir vorhin auch schon besprochen haben, die berühmte Reisediarrhoe. Und wenn eben solche verschiedenen Faktoren gleichzeitig auftreten, dann führt das dazu, dass ein Flüssigkeitsmangel auftritt. Und wenn das Herz zu wenig Flüssigkeit zurückbekommt, dann muss es quasi mit so einem geringen Blutvolumen, das es dann vorwärts bewegt, das mag das Herz nicht. Und dann kann es eben auch über diese geringe Flüssigkeit zu einer sogenannten Dekompensation kommen, wo es dem Patienten plötzlich schlechter geht. Deswegen, man muss da immer die Balance halten.
Was kann denn helfen, die Balance zu halten? Also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Wiegen dann auch helfen kann. Also dass man, wenn man sich abends und morgens wiegt, um das zu gucken, ob das der Wasserhaushalt wirklich im Gleichgewicht ist oder ob man möglicherweise auch zu viel trinkt, was ja für Menschen mit Herzschwäche auch nicht zu empfehlen ist. Ne?
Eben, das meinte ich mit der Balance und genau das ist das Problem. Tägliches Wiegen ist was Gutes, ist im Urlaub nicht so einfach und bedingt, wenn man nicht unbedingt immer eine Waage dabei hat oder vielleicht immer einen Euro einschmeißen muss in die Waage am Flughafen, das ist jetzt ja nicht wirklich praktikabel. Aber man kann den Wasserhaushalt dadurch beurteilen, indem man sich zum Beispiel die Knöchel anguckt und da sieht, sind die Knöchel schlank. Wenn die Knöchel nicht schlank sind, dann ist was nicht in Ordnung. Und wenn ich aber die Haut schon in einer Falte abheben kann und die Falte bleibt stehen, dann ist definitiv zu wenig Wasser im Körper.
Das ist ein sehr ausdrucksstarker Test wahrscheinlich.
Das ist es.
Ja. Am Telefon, Herr Boch, schönen guten Morgen.
Hallo, Klaus Boch.
Ja, wir hören Sie gut. Schönen guten Morgen.
Ja, fein. Nach den ganzen Themen Hitze, meine spezifische Frage, Risiken im Winter, spezifisch beim Skiurlaub. Meine Maßnahmen bisher sind die, dass ich am Anreisetag und einen Tag auch danach nicht auf den Berg gleich gehe und da Ski laufe. Aber was gibt es besonders dabei zu beachten? Ja, an Höhe, an Kälte, an Belastung?
Auch da kommt man, also Man muss daran denken, dass man beim Skiurlaub jetzt beispielsweise, da ist man ja auch trotz allem sehr intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Das heißt, bei der Medikamenteneinnahme würde ich auch da daran denken, gibt es Möglichkeit, dass hier eine solche Photosensitivitätsreaktion auftritt, einfach durch die intensive Sonnenbestrahlung. Über die Höhe haben wir ja sehr viel gesprochen. Die Höhe an sich, bis 2000 Meter ist das nicht so ein großes Problem für die meisten Herzerkrankungen. Da ist für mich auch die Frage, wie stabil ist die Herzerkrankung? Ist die Herzerkrankung an sich stabil? Ist der Blutdruck gut kontrolliert? Besteht keine belastungsabhängige Luftnot oder Druck auf der Brust? Dann ist alles wesentlich stabil, dann mache ich mir da auch nicht so eine großen Sorgen. Aber auch Kälte darf man nicht unterschätzen. Wir haben gerade viel über Hitze geredet, wie Sie ja gesagt haben, aber auch Kälte kann dazu führen, dass einfach die Balance des Kreislaufs auseinander oder durcheinander gerät. Und deswegen ist da vorher so ein kleiner Check-up ganz hilfreich, um zu sehen, ist tatsächlich das Herz in einer vernünftigen Kondition, um auch diese Belastung dann auszuhalten.
Also von der Höhe, ja, okay. Jetzt von der Höhe, also ich sag mal, ich war mal in Zermatt mal Skilaufen, ja, das ist dann schnell 3.500 Meter, ja, und so etwas. Also sowas dann besser nicht tun, also.
Wie haben Sie es denn vertragen?
Ja, oder welche Grunderkrankung liegt vor? Das ist vielleicht auch die entscheidende Frage.
Ja, gut, bei mich bin also vor 17 Jahren habe ich ist meine Mitralklappe rekonstruiert worden, ja. Die Aorta, die, also das Herz hat sich remodelt, ja, die Aorta hat aber eine Erweiterung dann erfahren. Und letztes Jahr habe ich dann mit Vorhofflimmern nachhaltig dann eben zu tun gehabt, und sodass ich letztes Jahr dann eben auch eine Ablation bekommen habe, ja.
Aber auch 3000
Meter. Aber an sich bin ich im fitten Zustand, ja. Also,
Das ist für mich eigentlich da die ganz entscheidende Frage. Wenn Sie fit sind, dann können Sie relativ viel auch mitmachen. Und wenn Sie sagen, wenn Sie da auf 3000 Meter gehen, 3000 Meter würden wir da jetzt auch noch keine Sorgen machen an der Stelle, weil Sie eben sagen, ich bin fit. Und deswegen ist das was Sie durchaus machen können. Und die einzige Vorsichtsmaßnahme, die Sie da schon vornehmen, ist dieses einen Tag akklimatisieren. Das finde ich sehr vernünftig.
Das macht auch tatsächlich Sinn dann, ne? Also absolut. Sich ein bisschen zu schonen, bevor es losgeht.
Ja,
herzlichen Dank an Herrn Boch und dann Spaß im Winter. Und wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer. Er zählt jetzt eine ganze Latte von Medikamenten auf und fragt, was tun, wenn während der Reise die Tabletten ausgehen. Also ein wichtiger Hinweis ist, glaube ich, überhaupt einen Medikamentenplan mitzunehmen und da nicht nur die Handelsnamen reinzuschreiben, sondern auch die Wirkstoffnamen, weil die von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können, ne? Ansonsten reiche ich Ihnen mal die Liste rüber.
Weil die Wirkstoffnamen sind so der entscheidende Punkt, weil das kann auch ein Arzt in Burkina Faso verstehen, weil die Wirkstoffnamen, die sind einfach international gleich. Und wenn man sich den Wirkstoff aufschreibt, und ganz wichtig ist aber auch, also wenn ich Patienten frage, wie viel nehmen sie, dann sagen sie immer eine Tablette. Das hilft mir ja nicht weiter. Ich muss wissen, wie viel Milligramm das sind. Das heißt, die Dosierung, die ist eben
auch. Weil der gleiche Wirkstoff eben auch unterschiedlich dosiert in Packungen, also in einer Tablette drin sein können. Ne?
Ganz genau so ist es. Und deswegen ist immer der Handelsname, der ist nicht so entscheidend, sondern wichtig ist der Wirkstoffname. Hier werden Eplerenon, Carvedilol, Entresto, Atorvastatin werden hier genannt. Das klingt nach einer Medikation für eine Herzschwäche, und wo also wahrscheinlich ein Patient mit einer Herzinsuffizienz uns hier geschrieben hat. Und was tun, wenn während der Reise die Tabletten ausgehen, das finde ich dann tatsächlich problematisch, weil die Herzinsuffizienz, man kriegt sie ja inzwischen relativ stabil, auch über längere Zeit und über längere Jahre.
Vorausgesetzt, man nimmt die Medikamente an. Ne?
Vorausgesetzt, die Medikamente werden regelmäßig genommen, und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen, wenn auf der Reise tatsächlich, weil aus irgendwelchen unvorhergesehenen Gründen die Tabletten ausgehen, also ich kann immer nur wieder sagen, Handgepäck, 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 ich wollte es ja dreimal sagen, das war jetzt das zweite Mal, Medikamente immer ins Handgepäck, da würde ich tatsächlich sagen, vorbereiten und ausreichend Medikamente mitnehmen. So, wenn es jetzt nicht klappt, dann bleibt nichts anderes übrig, als vor Ort zu einem Arzt zu gehen, notfalls in eine Notaufnahme von einem Krankenhaus, sich dort beraten lassen und diese Liste vorzeigen. Und I need this, I'm out of medication. Also irgendwie versuchen, sich da verständlich zu machen, dass die tatsächlich dringend gebraucht werden, dann werden die einem schon helfen.
Woran man dann allerdings auch denken sollte, dass Medizinsysteme in verschiedenen Ländern unterschiedlich aufgestellt sind und man sollte dann die Kreditkarte nicht vergessen, ne? Weil vieles muss man dann oft vorab bezahlen.
Man muss vieles dann vorab bezahlen und die Medikamente, die hier genannt werden, Entresto wird hier zum Beispiel genannt, da redet man ja über einen Packungspreis von mehreren hundert Euro. Und das geht ja dann schnell ins Geld. Das heißt, wichtig ist dann eben auch an eine Auslandsreisekrankenversicherung zu denken. Und die kriegt man ja für unter 15 Euro im Jahr.
Sollte man aber vorher dran denken.
Ganz genau.
Ja. Ein Hörer hat uns gemailt und er hat noch eine Nachfrage und möchte gerne eine Präzisierung. Er möchte gerne Trekking bei Höhen bis ca. 4000 Meter nach einem frischen Aortenklappenersatz machen. Er ist 74 Jahre alt.
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, also frisch ist immer die Frage, wie frisch ist frisch? Ne? Wie frisch ist frisch, genau. Also 3 Wochen nach dem Eingriff kann man wieder in Richtung Reise dann unterwegs sein. Aber wenn.
Aber Trekking ist sehr anstrengend.
Trekking ist sehr anstrengend. Deswegen, und 4000 Meter ist auch sehr anstrengend. Ich würde dazu tendieren, hier noch einen Sicherheitsabstand einzubauen, also durchaus 6 Wochen nach der OP. Und dann ist natürlich die Frage, wie wurde die OP gemacht? Also wenn sie zum Beispiel mit einer offenen Chirurgie gemacht wurde, wo also der Brustkorb eröffnet wurde, um eine Klappe einzubauen, dann reden sie über andere Risikokonstellationen. Weil diese Patienten haben dann häufig so eine leichte Luftansammlung noch im Bereich der Brust und auch in dem Pleuraspalt zwischen der Brustwand und der Lunge. Und das sind, wenn da noch irgendwo Luft im Körper ist nach einem chirurgischen Eingriff, das kann dann bei Höhe durchaus gefährlich werden. Das heißt, wurde die Klappe jetzt von den Kardiologen implantiert, also mit dem Katheter, dann sind die Patienten häufig schneller belastbar. Wurde sie von der Herzchirurgie implantiert, das heißt über eine offene OP, dann ist die Risikokonstellation anders. Deswegen ist es schwierig, das jetzt so zu beantworten, ohne genaue Informationen. Und da kann ich dann wirklich nur raten, das nochmal mit einem Kardiologen zu besprechen.
Also da dringender Rat, nochmal den Kardiologen aufzusuchen und auch checken zu lassen, wie belastbar ist man denn wirklich auch, ne?
Genau, und wir hatten ja gesagt, 4 bis 6 Wochen vor der Abreise, das ist jetzt mit der frischen Klappe wahrscheinlich schwierig. Also ich muss sagen, die Konstellation, die hier geschildert wird, finde ich, klingt problematisch.
Ja. eine Frage auch von einem Hörer. Bei ihm wurde vor 2 Jahren, er ist inzwischen 79 Jahre alt, eine Karotisstenose festgestellt. Nach zweimaliger Untersuchung wurde von einer Operation abgesehen, Blutverdünnungsmittel wurde empfohlen und eine jährliche Beobachtung bei sportlicher Betätigung, schreibt er, habe ich keine Probleme. Und er möchte wissen, ist es anzuraten, eine längere Reise anzutreten?
Karotisstenose ist auch ein Begriff, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil so wie es hier klingt, ist die Stenose noch nicht sehr weit fortgeschritten. Es wurde ja davon ausgegangen, dass noch keine OP nötig ist und das jährlich kontrolliert wird. Und das bedeutet an sich, dass der Zustand als stabil eingeschätzt wird, offensichtlich durch die behandelnden Ärzte. Das heißt, wahrscheinlich ist es hier so, dass eine Reise möglich ist. Aber auch da, auch diese Frage würde ich tatsächlich nochmal unmittelbar dem behandelnden Arzt stellen, weil hier ist wieder die Frage, wo geht's hin? Gibt es große Höhenunterschiede? Wie weit ist die Reise? Das sind so Dinge. Es wäre nur halb seriös, wenn ich sowas jetzt im Radio mit wenig Informationen beantworte.
Ja. Herr Kruse aus Magdeburg hat uns angerufen und er ist Lkw-Fahrer. Er berichtet, dass er immer dicke Beine hat und er fragt, woher kann das kommen? Könnte das die Folge einer Herzerkrankung sein? Wenn er im Bett liegt, dann verschwinden die dicken Beine.
Das klingt nach einer sehr klassischen Konstellation, weil das Sitzen jetzt in dem Fall im LKW beziehungsweise auch das tagsüber Stehen dazu führt, dass Flüssigkeit austritt im Bereich der Beine. Und es kann sein, das muss man aber wirklich doppelt unterstreichen, es kann sein, dass das was mit einer Herzerkrankung zu tun hat. Deswegen würde ich da ganz dringend raten, mal zum Kardiologen zu gehen beziehungsweise sich vom Hausarzt untersuchen zu lassen und dann gegebenenfalls eine Überweisung geben zu lassen. Das kann tatsächlich vom Herzen liegen. Ist immer die Frage, sind die dicken Beine auf beiden Seiten? Dann kann das eher vom Herzen sein. Ist es nur eine Seite, ist es wahrscheinlich was anderes. Auch Nierenerkrankungen machen manchmal solche geschwollenen Beine, die dann morgens wieder weg sind. Mhm. Aber wie gesagt, da würde ich tatsächlich
dringend raten. Aber es macht schon wirklich Sinn, das nachprüfen zu lassen.
Das würde ich.
Als LKW-Fahrer hat man ja lange Zeiten, in denen man arbeitet und vor allen Dingen sich nicht bewegt. Auch.
Absolut, aber das hat ja wenig jetzt mit dem LKW-Fahren zu tun, sondern da ist eher die Frage, was ist das Problem? Und unabhängig vom LKW-Fahren, wenn jemand häufig eben geschwollene Beine bemerkt, dann sollte man das untersuchen.
Mhm. Hans Schlosser aus Baden-Württemberg hat uns angerufen und er hat noch einen Hinweis gegeben. Vom Auswärtigen Amt gibt es Informationen zu Medikamenten im Ausland, eine Liste auf der Website in Deutsch, Englisch, Französisch. Hilfreich?
Moment, diese Frage habe ich irgendwie nur halb verstanden. Also gibt es
Nein, es gibt, er schreibt, es gibt sozusagen eine Website in Deutsch, Englisch, Französisch vom Auswärtigen Amt.
Die gibt es meines Wissens.
Ja, ja, genau. Genau. Und die ist auch gut und aus ihrer Sicht und benutzbar.
Bezüglich Medikamenten?
Ja, ja, genau.
Okay. Also das, was das Auswärtige Amt da an Qualität abliefert, ist in der Regel sehr gut. Deswegen, also wenn es da Informationen gibt, das war mir nicht bekannt, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist das sehr hilfreich.
Okay, dann Dank an Herrn Schlosser aus Baden-Württemberg. Die Frage ist ja auch, was Sie haben vorhin ja gesagt, Medikamente immer ins Handgepäck. Das war jetzt das dritte Mal, dass wir das gesagt haben. Inwieweit ist auch eine Medikamentenbescheinigung wichtig, das mit ins Flugzeug zu nehmen? Also wenn man verreisen will, dass man eine Liste mit hat. Und was darf man kann das Probleme geben, wenn man das im Handgepäck mitnehmen möchte?
Also im Allgemeinen geben so die Standardmedikamente, machen keine Probleme. Wenn Sie allerdings zum Beispiel Morphiumpräparate nehmen, dann kann das natürlich mal zu Einreiseproblemen führen. Deswegen, also wenn Sie am Zoll angehalten werden und haben dann da hochdosierte morphiumhaltige Präparate an Bord, dann kann das Rückfragen geben und dann müssen Sie in der Lage sein, sich zu rechtfertigen. Mhm. Das heißt, da ist es immer sinnvoll, eine Verschreibung beziehungsweise eben eine ausführliche Medikamentenliste dabei zu haben. Und was ich auch immer noch empfehle, wenn es einen Entlassungsbrief vom Krankenhausaufenthalt gibt oder wenn es einen Brief vom Hausarzt gibt, dann den auch immer mitnehmen mit einer Diagnosenliste und eben einer Medikamentenliste.
Und es macht wahrscheinlich oft, wenn man ins Ausland reist, dann auch Sinn, den übersetzen zu lassen?
Ich würde sagen, das kann im schlimmsten Fall auch vor Ort passieren, weil die Diagnosen, die
sind eh nahezu international.
Da werden ja häufig lateinische Begriffe benutzt. Und diese lateinischen Begriffe, die sind häufig durchaus nachvollziehbar für die Kollegen. Das heißt, wenn da ein Wust aus kardiologischen Diagnosen steht, wohin der Stent implantiert wurde, dann versteht man überall, was das Problem ist.
Verreisen mit und trotz Herzerkrankung. Das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörern, die uns gemailt, die uns angerufen haben. Dank an Professor Stefan von Helling, Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben.
Vielen Dank.